Ich danke Ihnen vielmals, Frau Ackermann. Sie haben ja auch Ihrem Institut für Freiheitsforschung den Namen von John Stuart Mill gegeben. Es gab ein Philosophikum, das titelte Die Freiheit des Denkens. Diese Freiheit des Denkens wollen wir heute fortsetzen und die Freiheit der Rede anschließen. Ich denke, Frau Ackermann und Herr Hoppe werden vielleicht sich noch beziehen wollen auf Ihre Vorträge. Doch zuvor würde ich gerne Ihnen das Wort geben. Ich danke der Technik, wenn sie ein bisschen das Licht diese beiden Strahler zurücknimmt, sodass ich Ihre Handzeichen sehen kann. Ich sehe auch die beiden Damen, die das Mikrofon, das Saalmikrofon in der Hand haben, und ich bitte Sie, auf mein Zeichen zu warten, damit ich den Überblick behalten kann, wer sich zu Wort meldet. Bitte. Die Dame.
Darf ich vielleicht mal vorschlagen,
bitte, dass gerne.
Man Frau Ackermanns Vorschlag ernst nimmt, dass man möglicherweise andere Dinge als nur Wasser mit Kohlensäure oder
Da muss ich um Assistenz bitten. Und ich weiß nicht, ob unsere Stimme so weit reicht, aber ich weiß, dass wir nach draußen übertragen werden und vielleicht wird bald etwas anderes kommen. Allerdings müssen Sie Ihren Wunsch noch äußern.
Ist das sehr anregend, wenn man etwas anregendere Dinge zu trinken
die dafür
bekommt
Sie
als
wären.
Wasser? Ein Glas Wein oder ein Whisky?
Ich sehe, ein Herr geht bereits hinaus. Wir werden sehen, ob er wieder zurückkommt und uns etwas bringt. Aber zuvor vielleicht das Mikro, während das organisiert wird, der Dame. Und sie hat es, glaube ich, schon.
Ich habe eine Frage an den Herrn Hoppe, und zwar Ausgangspunkt für Ihren Vortrag war die Frage nach der sozialen Ordnung, und für mich taucht damit im Zusammenhang auch die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit auf. Denn Eigentumsrechte sind meist sehr unterschiedlich verteilt, und was passiert mit jenen, die an diesem System der Privatrechtsgesellschaft nicht partizipieren können? Ein solches System integriert nach seiner Funktionslogik nur jene, die zum Erhalt und zur Stabilität dieses Systems beitragen. Dies führt demnach zum Ausschluss jener, die sich diese Partizipation in diesem Fall mangels Privateigentum nicht leisten können. Diese Menschen sind aber trotzdem da, und so ist zu fragen, ob die so entstandene soziale Ungerechtigkeit nicht die soziale Ordnung gefährdet. Das würde nämlich dann bedeuten, dass sich die Privatrechtsgesellschaft selbst zu Fall bringt. Und jetzt möchte ich wissen, was passiert mit diesen Menschen, wie werden diese Menschen integriert und wie kann ein solcher Fall verhindert werden?
Was ich dargelegt habe, war ja gerade eine Theorie der Gerechtigkeit. Es ist gerecht, dass eine Person ihren eigenen Körper besitzt. Die Alternative, die es dazu gibt, ist nur, dass eine andere Person meinen Körper besitzt. Das ist ein System der Sklaverei, und das halten mehr oder weniger alle Leute, die ich kenne, für ungerecht. Zweitens ist es gerecht, dass eine Person, die ein bis dahin unbesessenes Gut das erste Mal in Besitz nimmt, selber zum Eigentümer, zum exklusiven Bestimmer dessen, was mit diesem Gut gemacht wird, bestimmt wird. Jede andere Regelung würde zu Konflikten führen. Drittens halte ich es für gerecht, dass eine Person, die etwas herstellt, die etwas produziert, selber als Eigentümer dessen, was sie produziert hat, anerkannt wird. Und schließlich halte ich es für gerecht, dass man sich Eigentum im freiwilligen Austausch verschaffen kann, weil jeder freiwillige Austausch aus der Sicht beider Teilnehmer vorteilhaft ist. Ich halte es für ungerecht, und deshalb mein Angriff auf den Staat, dass sich eine Person per Gewalt das wegnimmt, was eine andere Person produziert hat. Ich halte es für ungerecht, wenn eine Person kommt und einer Person, die etwas das erste Mal angeeignet und bearbeitet hat, dieses wegnimmt. Und ich halte es für ungerecht, wenn man in die Vertragsfreiheit zwischen Eigentümern eingreift. Darüber hinaus gibt es keine Gerechtigkeit. Was Sie im Sinne haben oder was die meisten Leute hier unter Gerechtigkeit verstehen, ist, ein Gewalttäter nimmt sich etwas, was andere produktiv erarbeitet haben, und verteilt es dann nach seinem Gutdünken. Das ist ungerecht. Ein Staat ist eine ungerechte Einrichtung. Was ich vermisst habe, generell auch in den anderen Vorträgen, es werden einfach die Begriffe gar nicht präzis definiert. Was ist ein Staat? Wenn man den Staat definiert, so wie ich das getan habe, als ein territorialer Monopolist der Letztentscheidung und eine Institution, die das Recht hat, einseitig Steuern zu erheben, dann folgt daraus, dass das ein ungerechtes System ist von Anfang an. Stellen Sie sich vor, es kommen 5 Leute zusammen und sagen, wir sind alles Wölfe und wir müssen eine Lösung finden dafür, dass wir so eine wölfische Natur haben. Und eine Person kommt auf die Idee und sagt, wir lösen das Problem dadurch, dass ihr alle mich, der ich auch ein Wolf bin, zum Monopolisten mache, der entscheidet in allen Konfliktfällen, wer Recht hat und wer Unrecht hat, einschließlich solcher Fälle, in denen ich selbst tätig gewesen bin. In jedem Kindergarten würden Leute das für eine verrückte Regelung halten. Durch Indoktrination in den Schulen und Universitäten sind wir zu dem Zustand gekommen, wo wir so etwas für eine ganz normale, natürliche Einrichtung halten. Wir müssen, wenn wir uns über Gerechtigkeit unterhalten, unsere Begriffe genau definieren. Konflikte gibt es nur, weil es Knappheit gibt. Konflikte kann man nur dadurch lösen, dass man exklusive Verfügungsgewalt über knappe Güter bestimmt. Und die Art und Weise, wie man dieses Problem löst, habe ich angedeutet. Das ist eine Theorie der Gerechtigkeit. Alles andere, was Sie da vorschlagen und sowas, das ist sozusagen schon eine Verletzung von elementaren Grundrechten, die alle Menschen haben.
Ich habe 2 Fragen. Der Herr hinten stehend.
Ja, ich möchte Fragestellung vielleicht von der anderen Richtung stellen. Also
an
ja,
wen?
Vom Individuum her, an beide eigentlich. Okay. Von der anthropologischen Sichtweise. Weil ich habe das Gefühl, dass Sie beide von 2 Idealen ausgehen, nämlich einerseits vom Ideal einer Privatheit und noch viel stärker von einem Ideal von einem autonomen Subjekt. Und jetzt möchte ich Sie fragen, ob Sie dieses Ideal eines freien, mündigen Bürgers, der von einem Nullpunkt der Freiheit entscheiden kann, ob Sie das nur als Arbeitshypothese verwenden oder ob das für Sie schon ein Axiom ist, von dem Sie ausgehen.
Frau Ackermann.
Ja, danke.
Naja, es ist beides. Also wenn wir uns unsere westliche, also europäische, westliche Zivilisationsgeschichte anschauen, können wir verfolgen, wie von der Polis über das Römische Reich, Privatrecht, Christentum, Judentum, Zug um Zug, das, was wir heute unter individueller Freiheit verstehen, sich Zug um Zug herausgebildet hat. Also das ist gleichermaßen einhergegangen mit der Herausbildung des modernen Individuums, so wie es beispielsweise Norbert Elias in der Geschichte der Zivilisation wunderbar beschrieben hat. Also es ist ein Progress über viele, viele, viele Jahrhunderte, in der einerseits realgeschichtlich das entstanden ist, was wir heute modernes Individuum nennen, aber was immer wieder im Sinne von Freiheitszugewinn erkämpft werden musste. Das habe ich ja auch versucht deutlich zu machen. Also den alten Griechen, den verdanken wir sozusagen den Bürger, den verdanken wir die politische Freiheit. Und die hatten also das, was individuelle Freiheit, Privatfreiheit, also Privatheit überhaupt ist, davon hatten die überhaupt noch nicht einen Begriff davon. Und das moderne Individuum und die Entstehung der individuellen Freiheit, das können wir dann Zug um Zug mit der Renaissance beobachten. Das hat sich in der bildenden Kunst überall niedergeschlagen und in der Wissenschaft und so weiter und so fort. Also insofern haben wir es mit einem realgeschichtlichen Entwicklungsprozess zu tun, der natürlich auch immer angetrieben war von dem Wunsch nach mehr Freiheit und dem Wunsch nach Mündigkeit, dem Wunsch nach Selbstbestimmung, über sich selbst, über sich als Person zu verfügen, über das, was man produziert, zu verfügen, wie das John Locke in dem Selbstbestimmungsprinzip formuliert hat. Das ist aber auch immer wieder angegriffen worden. Also insofern habe ich auch in meinem Vortrag deshalb versucht, deutlich zu machen, es besteht kein Zwang zur Autonomie, es besteht kein Zwang zur Unabhängigkeit, sondern die Individuen haben die Potenziale und Potenzen zur Mündigkeit, zur Unabhängigkeit, zur Selbstbestimmung ihres eigenen Lebens. Sie sind nicht gezwungen. Das ist sozusagen kein Erziehungsprogramm. Das hätte schon wieder etwas Paternalistisches. Ja? Also insofern bitte ich das zu bedenken, wenn Sie diesen Einwand machen.
Wir Radiomenschen sind gewöhnt, dass wir ein bisschen auch auf die Zeithoheit schauen. Ich habe jetzt sehr viele Wortmeldungen und wenn Sie gestatten, Herr Hoppe, dann nehme ich den Herrn, der jetzt das Mikrofon bereits hat, jetzt zum Wort. Ich glaube nämlich, dass er sich auf Sie beziehen will.
Ihre Vermutung ist vollkommen richtig. Jetzt in Anschluss an die Frage der jungen Fragestellerin, wer ist nun Ihrer Ansicht, Herr Hoppe, ein Gewalttäter, ein Investmentbanker, der Gesellschaft hunderte Millionen entzieht oder eine alleinerziehende Mutter, die monatlich 800 Euro aus Steuermitteln bezieht?
Dankeschön.
Daran schließt sich eine kurze Bemerkung zur Eröffnungsrede, zu einer herausragenden Eröffnungsrede durch die Bundesministerin für Wissenschaft. Sie hat erklärt, die Bildung für alle sei die zentrale Aufgabe zur Sicherung unserer Zukunft. Sie fordert und hat notwendige Zusteuermittel. Was ist die Frau Bundesminister? Eine äußerst verantwortungsbewusste Regierungspolitikerin oder das, ich will das Wort gar nicht in den Mund nehmen, was Sie bezeichnen, wenn jemand Steuergelder beansprucht?
Woher stammt das Geld, was die Bundesministerin als Gehalt erhält? Das stammt aus Steuereinnahmen. Das
wollen wir es so handhaben, dass wir Fragen stellen und Antworten geben. Und ich lade Sie dann ein, wirklich in der Philosophenbar nachher noch ein bisschen zu diskutieren. Aber jetzt vielleicht wirklich, dass alle, die sich zu Wort melden wollen, auch zu Wort melden können und die Antworten auf ihre Fragen kriegen. Bitte, Herr Hoppe.
Bildung erfordert Ressourcen, Mittel. Es ist die Aufgabe von Personen, sich die Mittel zu verschaffen, durch nicht aggressives Verhalten, durch produktives Verhalten, die dafür erforderlich sind, dass Bildung bereitgestellt werden kann. Das ist die Antwort.
Die Dame hier rechts hat eine nächste Frage. Zweite Reihe, ja, danke.
Danke. Ich habe einen Kommentar zu Herrn Hoppe, und zwar zu Ihrer Aussage, dass sich die Haushalte bewaffnen sollen, dass jeder Mensch bewaffnet sein soll. Ich denke, jeder Mensch ist schon bewaffnet, denn in fast jedem Haushalt gibt es ein Messer. Und ich erzähle Ihnen, was es in den letzten Wochen so gegeben hat an Kriminalfällen in Österreich und in Deutschland. Und ich erzähle nur die spektakulären Fälle. Denn
einer. Okay, ich glaube, wir kennen sie alle.
Ja, aber vielleicht er nicht. Der letzte Fall war ein 15-Jähriger, der ein Callgirl in seine Wohnung ruft, sie mit Messerstichen fast massakriert, also massakriert, fast tötet. Ja, das war sozusagen das Küchenmesser, das er verwendet hat. Und in Deutschland hat eine Frau, die legal bewaffnet war, ihre Familie getötet und einen Pfleger in einem Krankenhaus.
Und was ist die Frage?
Die Frage ist, dass Ihre Forderung nach noch mehr Bewaffnung vollkommen unrealistisch ist, denn die wahren Verbrechen sind nicht sozusagen die Einbrüche in die Villen oder auch in die bescheidenen Haushalte, sondern die emotionalen Verbrechen, die Morde.
Ja. Ich glaube, wir nehmen noch die nächste Frage
soll
der Dame
Messer,
im
man
dritten,
verbieten?
Nein, ich sage nicht, dass der Staat Messer verbieten soll. Ich sage nicht, dass der Staat Messer verbieten soll.
Aber es ist auch
nicht
die Lösung offenbar.
Genau.
Ja, aber ich verstehe dann einfach die Frage nicht, dass Leute mit Messern umgebracht werden, mit Pistolen umgebracht werden, mit Bomben umgebracht werden. Wer bestreitet so etwas?
Ich glaube, die Dame ist gegen Bewaffnung. Aber vielleicht finden wir in der dritten Reihe eine Frage, die Sie gerne beantworten möchte.
Also Messer verbieten.
Ja. Ja, also ich muss Sie enttäuschen, Moderatorin, entschuldigen Sie, ich habe auch keine Frage. Ich möchte gern was sagen. Ja? Weil die beiden haben sowieso jetzt ziemlich lang geredet. Also ich finde, dass im Auditorium man auch etwas zu sagen haben sollte. Noch dazu, wo die ja sowieso gegen die paternalistischen Machtgelüste sind. Also muss ja das Podium hier jetzt nicht so dominieren, denke ich. Also Frau Ackermann, Sie haben sehr schön gezeigt, wie sozusagen phylogenetisch Freiheit, Individualität entstanden ist und wie sich das entwickeln musste. Und in ähnlicher Weise muss sich auch ontogenetisch, also individuell im Bildungsprozess, Freiheit und Autonomie entwickeln. Und die steht am Ende eines Kultivierungsprozesses, eines individuellen Kultivierungsprozesses. Und der ist an ganz bestimmte Lebenslagen gebunden. Wenn ich eine Wahl haben soll, und da haben Sie meiner Meinung nach völlig recht, das ist das Entscheidende, dann muss ich zum Beispiel abgesichert sein, mein Leben muss abgesichert sein, meine Gesundheit, ich muss Medikamente bekommen können, ich muss eben auch Bildungsinstitutionen haben und das wäre aus meiner Sicht die Aufgabe eines Wohlfahrtsstaates und ich sehe überhaupt nicht, wieso Sie den Wohlfahrtsstaat geißeln, gekoppelt mit Gehirnwäsche und dergleichen, weil die Gehirnwäsche natürlich ist die zu unterbinden und nicht gerechtfertigt, aber dass der Staat dafür sorgt, dass Menschen einigermaßen in einer guten Verfassung sind, dagegen ist meiner Meinung nach nichts einzuwenden. Und wenn Sie sagen, 40% leben von den Transferleistungen, dann doch deshalb, weil Sie ganz besonders wenig Einkommen haben, obwohl Sie alle arbeiten. Und das ist ja der Skandal. Und das ist übrigens auch eine der Grundlagen, warum der Staat bankrott ist, was Sie ja so bedauern. Weil natürlich, wenn die Menschen niedrige Einkommen haben, dann gibt es keine Staatseinnahmen. Und dann, weil sie keine Steuern zahlen können. Nicht? Also insofern, ich finde es unfair, Ihre Koppelung der Gehirnwäsche an den Wohlfahrtsstaat. Und wir haben also hier eine gute Lösung, und wie sozusagen Freiheit ohne Gehirnwäsche gewährleistet werden könnte, nämlich durch ein bedingungsloses Grundeinkommen aller Bürger.
Dankeschön. Ich denke, auch wenn es keine Frage war, sondern eine Feststellung, sollten wir Frau Ackermann die Chance geben, darauf zu antworten.
In Zeiten, in denen das, was wir heute unseren Wohlfahrt, also die Charakteristika des Wohlfahrtsstaats ausmachen, dieser Wohlfahrtsstaat ist unter Bedingungen entstanden, in denen tatsächlich viel erwirtschaftet wurde und das Geld da gewesen ist. Diese Bedingungen, die haben sich seit etlichen Jahren und nicht erst seit der letzten Wirtschaftskrise fulminant verändert. Und ein Staat kann nicht etwas ausgeben, was er nicht hat. Und man muss...
Die Dame in der ersten Reihe hat sich zu Wort gemeldet. Kann sie das Mikrofon haben, bitte? Ich glaube, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Ja? Nein? Dann ist es der Herr, genau.
Herr Hoppe, ich habe drei kurze Fragen. Die erste, wie Sie uns erklärt haben, wie das Privateigentum den Konflikt vermeidet, dieses System. Sie postulieren, dass die Konfliktvermeidung das Wichtigste sei. Ich höre andere Leute, die meinen vielleicht, dass Gleichheit oder Gerechtigkeit oder andere Werte wichtiger seien als Konfliktvermeidung. Zweitens eine empirische Frage. Sie erwähnten Guns versus Crime, more guns, less crime, erwähnten die Schweiz als unser Nachbarn, aber nicht die Vereinigten Staaten, wo ich glaube, diese These würde nicht stimmen. Und zum dritten Frage, wenn in Ihrem System eine Wirtschaftskrise entstanden wäre, wie die, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, wo kämen die Ressourcen, die man jetzt hat aufwenden müssen, um diese Krise zu mit einem Netz zu versorgen?
Nächste Frage mit More Guns, Less Crime. Diese Untersuchungen sind in Amerika gemacht worden. Natürlich muss man Gesellschaften vergleichen, die vergleichbar sind. Heterogene Gesellschaften haben generell höhere Kriminalitätsraten als sehr homogene Gesellschaften. Amerika ist eine sehr heterogene Gesellschaft. Aus dem Grunde ist das generelle Kriminalitätsniveau höher als, sagen wir mal, in Staaten wie Österreich oder Deutschland oder so etwas. Was man aber sehr wohl feststellen kann, ist, dass es in solchen Staaten, wo es das Recht gibt, concealed Weapons zu tragen, also Waffen unter der Jacke zu tragen, dass die Kriminalitätsrate dramatisch absinkt, weil jeder Rechtsbrecher weiß, dass es möglicherweise Leute gibt, die sich selbst verteidigen können. Es gab in Amerika sogar mal einen interessanten Fall, dass eine Gemeinde den Waffenbesitz völlig verboten hat und eine konkurrierende Nachbargemeinde vorgeschrieben hat, jeder müsse Waffen haben. Und Sie können sich vorstellen, zu welchem Ort die Verbrecher gepilgert sind und welchen Ort die Verbrecher vermieden haben. Im Wilden Westen, zu dem Zeitpunkt, als jedermann praktisch bewaffnet war, gab es so etwas wie Banküberfälle zum Beispiel nicht. Jemand, der versucht hat, eine Bank zu überfallen, ist niemals lebend aus dieser Bank herausgekommen. Wenn Sie so etwas nehmen wie zum Beispiel der Terroranschlag 9/11, da sind Leute, die hatten nichts anderes als so ein Tapetenmesser in der Lage gewesen, ein Flugzeug in die Hand zu bekommen, aus dem einfachen Grunde, weil es den Luftfahrtgesellschaften verboten gewesen ist, selbst für ihre Verteidigung zu sorgen. Ein solcher Angriff ist zum Beispiel niemals durchgeführt worden gegen El Al-Maschinen, israelische Maschinen, weil die seit geraumer Zeit immer bewaffnetes Begleitpersonal auf den Flugzeugen mitgeführt haben. Die andere Frage, bitte erinnern Sie mich nochmal, was die Wirtschaftskrise ist verursacht worden durch das Zentralbankwesen. Zentralbanken können Geld aus dem Nichts schaffen, können Kredite zu praktisch Nullzinsen vergeben. Und das führt zu Wohlstandsillusionen, die dann letztlich zusammenbrechen müssen. In einem solchen Fall hätten diejenigen, die bankrott gegangen sind, die Banken hätten eben bankrott gehen sollen. Das wären vergleichsweise wenige Leute gewesen, die davon geschädigt worden sind. Was man gemacht hat, die Verluste hat man sozialisiert, auf den allgemeinen Steuerzahler abgewälzt, statt die Leute bezahlen zu lassen, die diese Investitionen, die Fehlinvestitionen tatsächlich durchgeführt haben. Die Zentralbanken gehören abgeschafft.
Der Herr in der dritten Reihe.
Ich habe zwei Fragen an Sie beide. Ich möchte mich da auf die junge Dame mit der einen Frage beziehen, die sie als erstes eine Frage gestellt hat, weil ich den Eindruck hatte, dass sie das nicht erfragt hat, was sie erfragen wollte. Nach dem Modell, vor allem Herr Hoppe, das Sie entwickelt haben, denke ich, wollten Sie nach den Menschen fragen, was mit denen geschieht, die nicht imstande sind, die geboren werden und da sind und nicht imstande sind, Eigentum zu erwerben. Behinderte, nehmen wir das jetzt als plakativen Fall. Oder Menschen, die einen Unfall erleiden und so weiter. Wie ist das in Ihrem Konzept unterzubringen? Und die andere Frage ist die, das wäre also eine nach der Solidarität. Ist Solidarität jetzt etwas, womit man uns das Geld aus der Tasche zieht, also eine Art von nützlichen Mythos, um uns zu verblöden? Oder steckt da ein wahrer Kern dahinter? Und die andere Frage ist die, dass ich den Eindruck habe, dass diese Konzepte nur funktionieren, wenn es eigentlich kein Marktversagen gibt. Und jetzt wissen wir aber doch, dass es solche Situationen gibt. Wie sehen Sie das bitte?
Drei Fragen.
Die Familien sind für ihre Kinder verantwortlich. Darüber hin gibt es Wohlfahrtseinrichtungen, freiwillige Wohlfahrtseinrichtungen, die Verantwortung in solchen Fällen übernehmen. Es ist nur eine Wohltat, wenn man mit seinen eigenen Mitteln anderen Leuten etwas Gutes tut. Es ist keine Wohlfahrt oder es ist keine Wohltat, wenn man andere Personen gegen ihren Willen zwingt, zur Wohlfahrt einer Person, die sie selber nicht unterstützen wollen, aus welchem Grund auch immer, dazu zu zwingen. Also Wohlfahrt, das ist sozusagen auch das, was das Christentum fordert von uns. Wir sollen nicht das Eigentum unserer Nachbarn begehren. Wir sollen Gutes tun mit dem, was uns gehört. Wir sollen aber nicht eine andere Person berauben, um dann einer dritten Person etwas Gutes anzutun. Wohlfahrtsstaatliche Taten sind etwas völlig anderes als das, was Kirchen traditionellerweise tun.
Die Fragen waren an beide gerichtet, ja. Frau Ackermann.
Ich bin dankbar für diese Frage, um es vielleicht auch nochmal klar zu machen, weil ich hier ein bisschen kürzen musste in meinem Vortrag. Ja. So wie ich meine Skepsis gegenüber dem Wohlfahrtsstaat formuliere, geht es keineswegs so weit, dass ich den Staat, so wie er jetzt ist, so wie ich Sie, Herr Hoppe, verstanden habe, abschaffen wollte, sondern ich bin der Meinung, in Tradition und Fortsetzung der Ordo-Liberalen, dass wir sehr wohl einen starken Staat brauchen, aber einen schlanken Staat, der sich nicht aufschwingt, Unternehmer zu sein, das können tatsächlich Unternehmer besser, der aber natürlich für bestimmte Grundausstattungen zur Verfügung steht und den Menschen, die sich nicht selber helfen können, also das schließt natürlich Behinderte ein, das schließt auch Leute, die krank sind und nicht arbeiten können, dass es diese Minimalgrundversorgung natürlich in jedem Fall geben muss. Also der Meinung bin ich auf jeden Fall und ich glaube, da sind wir dann nicht mehr ganz der gleichen Meinung. Nur, was hat das denn für Folgen gehabt, dieser Gewöhnungseffekt an all das, was der Staat sozusagen besorgt? Er mindert à la longue auch in den Mentalitäten dieses Vermögen, selbsttätig zu sein, aber zum Beispiel auch hilfsbereit zu sein, also nachbarschaftlich zu helfen. Wieso ist das denn nötig, wenn der Staat es sowieso macht? Ja? Also diese Form des Paternalismus und diese Form der Überversorgung des Wohlfahrtsstaates, das mindert à la longue nämlich auch Hilfsbereitschaft und auch Solidarität. Das ist etwas, auf das Wilhelm von Humboldt damals schon aufmerksam gemacht hat.
Ich stimme dem zu, ich würde natürlich weitergehen als Sie. Aber nochmal dieses Thema der Grundversorgung kurz anzusprechen. Da würde ich doch vorstellen, warum geben wir nicht jedem 50.000 Euro, garantieren wir ihm, ob er arbeitet oder nicht arbeitet. Da kann ich Ihnen voraussagen, da ist Österreich innerhalb von einem Jahr wirtschaftlich am Ende. Diese, warum führt man das nicht in, warum schlägt man das nicht China vor? Ihr löst euer Armutsproblem dadurch, dass ihr einfach einen Mindestlohn einführt. So, ich würde sagen wir mal 20 Euro die Stunde oder 20.000 Dollar Einkommen pro Jahr. Ja, da würden in China und in Indien die Leute auf der Straße verhungern, wenn man das einführen wollte. Diese Vorstellung von Mindestlöhnen und einem arbeitslosen Grundeinkommen, das Verhängnisvollste, was man sich vorstellen, die zeugen davon, dass man nicht das leiseste Verständnis von ökonomischen Grundzusammenhängen hat. Eine Katastrophe ist so etwas.
Der Herr in der dritten Reihe.
Es wurde in der Vorstellung Ihrer Person kurz erwähnt, dass Sie als Privatgelehrte in Istanbul leben. Es sei mir erlaubt, ganz kurz, ich glaube, dass es punktuell auch ganz heilsam sein kann, in einem Rahmen wie dem Philosophikum eine ideologiebasierte theoretisches Modell ganz kurz auf eine praktische Frage runterzubrechen. Angesichts der Erfahrungen, die die Weltgemeinschaft mit der Naturkatastrophe in Pakistan in den letzten Wochen gemacht hat, hätte ich eine zugegeben nicht unpolemische Frage, die sehr persönlich auch gemeint ist, nämlich möge das Ihnen persönlich und Istanbul nie zutreffen, aber dieses lange befürchtete große Erdbeben, wenn das Istanbul träfe, nach Ihrem Modell ganz pragmatisch, abgesehen von allem theoretischen Überbau, an welchen Vertragspartner, wenn nicht eine staatliche Solidargemeinschaft, würden Sie sich im Fall der direkten Betroffenheit und der Verletztheit von Ihnen und Angehörigen nach Ihrem Modell denn wenden wollen?
Na, zunächst erstmal hat man eine Versicherung für solche Zwecke. Und im Übrigen würde ich dann auf Ihre Großzügigkeit hoffen, dass Sie mir eine Spende schicken. Aber ich verlasse mich nicht auf den österreichischen Staat, der Steuereinnahmen von Leuten, die mir möglicherweise nicht helfen wollen, an mich schickt. Sondern ich verlasse mich auf mich selbst und auf die Wohltätigkeit von Leuten wie Ihnen, die mir sicherlich eine Spende zukommen lassen.
Ich weiß nicht, ob die beiden Herren hier links etwas dazu sagen wollen. Nein, die Dame hinten und dann der Herr vorne in der zweiten Reihe. Und jetzt verstehe ich auch Konrad Paul Liessmann, dass es wirklich äußerst schwierig ist, die erhobenen Hände zu sehen, wenn man hier vorne sitzt.
Ich halte manche Dinge, die hier gesagt worden sind, die letzten Minuten für etwas zynisch und auch menschenverachtend. Frau Ackermann, ich hätte eine Frage an Sie. Könnte es sein, dass Sie sich vielleicht ein bisschen zu einfach machen? Sie reden hier von antikapitalistischen Ressentiments, von freiem Handel und Markt als Prämisse für Wohlstand und Sie zitieren Kant. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die und zwar hochgradig unverschuldet in Situationen geraten sind, wirtschaftlich schwierige Situationen geraten sind, ohne dass sie auch nur irgendetwas dafür können, die einfach nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, weil sie in einer Firma arbeiten, von der sie nicht wissen, wie sie in der nächsten Zeit an irgendeinen Konzern verkauft wird, der dann zerschlagen wird und vielleicht nach China outgesourced wird, wie das so schön heißt. Und was ich dazu sagen möchte oder meine Frage dazu ist auch, ich frage mich generell, gibt es oder was mir fehlt die letzten Tage, was sehen Sie denn auch für Lösungsansätze, für Lösungsvorschläge? Und ich finde es schön, wenn ein Herr Gusenbauer hier auf dem Podium sitzt oder ein Herr Schröder. Ich habe nichts gegen diese Leute als Personen oder einen Wolfgang Schüssel oder einen Joschka Fischer, aber sind das nicht die Politiker, die das eigentlich ein gutes soziales System zu verantworten hätten, die aber genau dann abmarschieren nach ihrer politischen Tätigkeit in die Privatwirtschaft und dort hochdotierte Beraterjobs annehmen?
Ich würde gerne die Frage Frau Ackermann geben, denn die Antwort von Herrn Hoppe, also denke ich, kennen ich kurz wir ja fragen, bereits.
Was kann ich mir von der Politik oder vom Staat als mündiger Bürger erwarten? Oder muss ich jetzt als mündiger Bürger nach Wien fahren mit der Bombe im Hosensack oder was auch immer?
Ich glaube, dein Staat stellt ja Herr Hoppe in Frage. Insofern die Antwort bitte von Frau Ackermann.
Also so militant müssen wir ja nicht sein. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man die politische Klasse davonjagt. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, was wir von ihnen zu erwarten haben. Ich denke, es ist viel, viel wichtiger, dass sich die Bürger Gedanken machen, wie sie leben wollen und nicht immer in dieser Haltung sind, von oben zu erwarten, dass sie an die Hand genommen werden und aus ihren Krisen herausgeführt werden, ihnen die Zukunft vorhergesagt wird und ihnen genau gesagt wird, in 5 Jahren geht es dir so und so, da bist du so und so abgesichert und so weiter und so fort. Diese finanziellen Mittel haben wir nicht mehr. Es hat dazu geführt, diese Form der Überversorgung hat dazu geführt, dass die Menschen sich immer weniger Gedanken darüber machen, wie sie wirklich ihr eigenes Leben gestalten. Es hat zu einer Infantilisierung geführt und was ich mit Selbsttätigkeit meine, das hat sehr wohl was damit zu tun, dass man zum Beispiel Bildung wahrnimmt, dass man seine Kinder in die Schulen schickt, dass man dafür sorgt, dass die Kinder anständige Ausbildung kriegen und dass beispielsweise, wir können ja ganz, ganz konkret werden, die Debatten über den Sozialstaat und die Kürzung von Leistungen, dass aus gutem Grunde darüber nachgedacht wird, dass Bildungsgutscheine vergeben werden und nicht Geld, weil mit diesem Geld was anderes passiert. Ja, so. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist tatsächlich, also unserer demografischen Lage entsprechend Lösungen zu finden, dass wir in die Kinder, in die Bildung investieren müssen, aber eigentätig und nicht wieder nur erwarten, dass der Staat mit einem Programm kommt und mit der Gießkanne alles verteilt, sondern dass diese Form das Leben sie selbst in die Hand zu nehmen, mutig zu sein und seine eigenen Krisen zu bewältigen und beispielsweise mit der Bildung der Kinder anzufangen, dass das ganz entscheidend ist.
Bildung ist die Antwort auf viele Fragen unserer Zeit. Geschichte ist ein Gewebe von Unsinn für den höheren Denker, zitiert Rudolf Burger, einer der Referenten von morgen in seinem Buch Im Namen der Geschichte, Johann Wolfgang von Goethe. Der zweite Tag des Philosophicum Lech ist bereits Geschichte. Lassen Sie uns Goethe widerlegen und uns mit den Erkenntnissen des heutigen Tages dann auch noch zur Philosophenbar in die Krone begeben. Aber jeder neue Tag beginnt auch mit einer Verlautbarung und vor allem morgen Vormittag findet eine Viehausstellung statt und deswegen sind Sie gebeten, Ihre Autos nicht auf der Straße stehen zu lassen, sondern in der Tiefgarage Anger zu parken. Und außerdem darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass es einen musikalischen Ausklang nach den vielen neuen Konzepten und Vorstellungen der Gesellschaft gibt, und zwar heute Abend um 21 Uhr ein klassisches Konzert. Es wird Johann Sebastian Bach gespielt und zwar von Bettina Hermann Sopran, Renate Wehinger Flöte, Jürgen Natter Orgel und Cembalo. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und angeregte Diskussionen. Bis morgen 9:30 Uhr. Ich danke Ihnen.